Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Die Titelsammlung wird immer größer und jetzt hat er auch den Titel mit dem zweithöchsten Preisgeld bei der PDC. Luke Humphries ist der Premier League Champion und revanchiert sich damit auch für die Niederlage im Finale des vergangenen Jahres bei Luke Littler. Und das ist für uns heute bei Shortleg das große Thema. Zusammen mit den European Darts Open, Nathan Aspinall, einer der unterlegenen Halbfinalisten, hat am Wochenende zugeschlagen. Und ja, das wollen wir hier besprechen im Daten.de Podcast, presented by Bulls. Mein Name ist Moritz Kethner und ich führe heute gemeinsam mit Kevin Barth durch das Geschehen der letzten Woche. Grüß dich, Kevin.
Hallo Moritz, ich weiß jetzt nicht, ob wir beiden hier richtig sind, weil wir so wenige Trophäen bislang gewonnen haben, aber wir probieren es mal.
Ja, mit meinem Vize-Triumph beim Samsener Storchen-Cup kann ich da auch nicht wirklich Zählbares vorweisen, aber das ist leider so. Ja, Fahrplan haben wir damit schon genannt, also mit der Premier League wollen wir hier starten und dann in die European Darts Open in Leverkusen überschwingen. Haben noch eine ganze Reihe Dart aus aller Welt, weil ja, es gab noch den Saisonabschluss, wenn man so möchte, beim DDV, das werden wir kurz hier unterbringen und dann vor allem deutsche Erfolge bei der WDF, die sehr erfreulich waren und das alles bringen wir uns dann wieder vor die Linse hier. Und eine Sache noch vorneweg, die besprechen wir auch am Ende der Folge, ihr dürft nämlich sehr, sehr gespannt sein, hier schon mal der Teaser, dass es zum World Cup of Darts ja ein kleines Special geben wird. Normalerweise nehmen wir da ja eine Live-Folge auf im Rahmen der Major-Turniere und sagen, Vorschau und Analyse sind dann eine große Live-Show. Aber in dem Fall tun wir uns zusammen mit dem Checkout-Podcast und wie gesagt, mehr dazu dann am Ende dieser Folge. Aber die Vorfreude auf den World Cup of Darts, die wollen wir dann mal in einem ja, etwas anderen Format begehen. Steigen wir mal ein ins Premier League-Geschehen. Ich weiß, Kevin, du bist einer, der nach 16 Wochen dann auch mal genug vom Modus hat, aber Playoffs ist dann ja nochmal was anderes. Einfach Halbfinale, Finale und ja, am Ende steht Luke Humphries als Sieger da. Ja, vielleicht direkt Worte zu ihm als Sieger. Es ist ein Titel, der ihm noch fehlt, aber für den er ja ehrlicherweise auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Man darf nicht vergessen, er ist seine zweite Premier League-Saison überhaupt. Und ja, für dich, also auch der verdiente Sieger dieses Abends?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ein starkes Halbfinale gespielt und war in einem durchaus nervös geführten Halbfinale dann halt der eine kleine Serie für sich verbuchen konnte, der gerade nach der Pause die besseren Momente hatte. Und er verdient sich diesen Titel und ist natürlich auch in gewisser Art und Weise beeindruckend, weil es ja zuletzt bei ihm nicht so gut gelaufen ist und er dann halt gesagt hat, ich brauche eine Pause, ich muss irgendwie mal wieder zu mir kommen, ich bin leer, es haben einige betont, dass sie froh sind, dass die Premier League jetzt rum ist, auch Luke Littler ja im Nachhinein. Bei Humphries war das vielleicht am stärksten in den vergangenen Wochen zu spüren, aber zuletzt sah das wieder besser aus und es ist halt stark, dass er dann gerade, wenn es drauf ankommt, halt da ist und für dieses zweite Spiel noch ein paar mehr Körner an diesem Abend hatte als Luke Littler.
Ja, finde es auch spannend, dass du das ansprichst, weil ich glaube, Abigail Davies, die ja auch bei Sky Sports die Interviews führt, in dem Fall ein Interview, glaube ich, für TalkSport, englischen Radiosender, geführt hat, hat das nämlich auch thematisiert. Ne? Also diese ja, ganze mentale Gesundheitsschiene, die Luke Humphries ja, wenn man auch will, so seine ganze Karriere schon begleitet. Ne? Also wie das so vor 5 Jahren, sage ich mal schätzungsweise, bei der WM auch publik wurde, dass er eben da mit Angststörungen etc. auf der Bühne richtig zu kämpfen hat und gar nicht weiß, ob er überhaupt spielen kann. Und ja, diesen Weg haben wir jetzt ja häufig besprochen, nimmt mittlerweile mit 10 TV-Titeln ausgestattet und da auch sagt, dass das vielleicht für ihn sogar der größere Erfolg ist, diese persönliche Kiste zu überwinden, gar nicht das sportliche Vermögen zu entwickeln, sondern eher ja, die Persönlichkeitsentwicklung, die er selbst auch immer wieder in den Vordergrund stellt und was ihn, finde ich, auch zu einem, ja, großen Sportsmann macht und auch zu einem tollen, ja, Bild, den dieser Dartsport in die, dass dieser Dartsport in die Welt sendet, ja, ganz klar. Ja, und in diesem Finale ist es dann ja letztlich eine Situation, die wir aus dem letzten Jahr auch kannten im Finale, denn es geht 5:5 in die Pause. Und das war ja damals der Moment, wo Luke Littler in irrer Weise das Tempo angezogen hat, den neuen Darter wirft. Und jetzt ist es ja genau umgekehrt. Also du kommst aus dieser Pause raus, weißt auch, jetzt gilt es. Und in diesem Fall war es dann Humphries, der das Tempo anziehen konnte. Er hat mir geschrieben, dieses 91er-Check direkt zum 11-Darter. Ich glaube, dann kam noch ein 12-Darter hinterher. Littler, der zwar nochmal dann auf 7 zu 8 auch rankommt, aber schon so ein bisschen den Zahn gezogen bekommen hat von Humphries in diesem Moment.
Ja, Ähnlichkeiten sind durchaus zu erkennen. Ich finde nicht, dass Humphries das so brutal stark zu Ende gespielt hat wie Littler vielleicht letztes Jahr. Das war schon Wahnsinn. Es gab, finde ich, am Schluss schon noch mal Möglichkeiten. Ne? Also Humphries schafft dann zum Beispiel mal ein Hole zwischendurch in 17 Darts. Das ist ja auf dem Niveau, ich sage mal, durchaus angreifbar. Er vergibt halt auch noch eine Möglichkeit, um auf 9 zu 10 zu verkürzen, wo dann Humphries halt das Match entsprechend zumacht. Aber klar, ich glaube, dass Littler vielleicht gedacht hat, ja, ich werde wieder derjenige sein, der den nächsten Gang und den übernächsten Gang einlegen kann nach der Pause. Und dann kriegt er aber 11 und 12 Darts vor den Latz und das von seinem Gegner. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr kann das natürlich schon auch an seiner, wie sagt man das, an seinem Selbstverständnis auch irgendwie ein bisschen gerüttelt haben. Und er bleibt dran, aber er schafft eben den großen Turnaround nicht, weil er eben diesen Spell dann mit, weiß ich nicht, zwei, drei Legs nacheinander, vierte Aufnahme zu, weil er das halt nicht mal eben rausgeschüttelt kriegt. Ne? Und es ist halt schon auch ein Spiel der vergebenen Möglichkeiten. Beide unter 30%, zwar 29, irgendwas, aber unter 30% auf die Doppel. Littler ist 3-0 vorne. Littler ist 5-3 vorne und kriegt dann die Möglichkeiten in den nächsten beiden Legs nicht genutzt, kann also auch 7-3 in dieser Pause liegen, vorne liegen. Also das ist vielleicht für mich auch nochmal eine andere Geschichte, die dieses Spiel erzählt hat.
Finde ich auch, du hast ja am Anfang auch gesagt, es war ein durchaus nervöser Start, also dass am Ende die Averages hier dann doch bei 198 Punkten stehen, das war ja nach der ersten Session keineswegs der Fall. Also da ist schon einiges an Explosivität noch gefordert gewesen nach der Pause. Und ja, so ist es dann, wenn beide mit den Doppeln strugglen, war Humphries derjenige, der das Scoring dann nochmal etwas mehr anziehen konnte. Und ich glaube, auch in der späten Phase hat man dann gesehen, Humphries war am Drücker. Humphries konnte sich mal eine ganze Aufnahme nochmal zusätzlich auf Doppel an Fehlern erlauben. Und ich weiß auch nicht, ob es im englischen oder deutschen Kommentar irgendwo auch gesagt wurde, sag mal in der Vorschau, dass Humphries auch, sag mal, der Einzige vielleicht ist, der mit Littler in diesem Powerscoring auch mitgehen kann und der selber auch dann, wie er jetzt hinten raus gezeigt hat, so ein Spiel dominieren kann. Und ja, das kennzeichnet für mich dann auch vielleicht, dass die beiden ja die mit Abstand besten Spieler aktuell sind. Wobei man mit Abstand jetzt sagen muss, insgesamt vom Verlauf des Abends, ich will dich jetzt nicht fragen, ob es überraschend knapp war, weil ich meine, wir reden hier von den vier Spielern, die sich in den vermeintlichen Top 8 der Welt durchgesetzt haben. Aber im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja sowohl Michael Smith und Michael van Gerven nur 5 Legs abbekommen haben, in dem Fall jetzt beide Spiele 10 zu 7 enden, aber gefühlt auch noch knapper waren.
Ja, das stimmt. Also interessanterweise ist in beiden Spielen oder eigentlich in jedem Spiel des Abends dann in der zweiten Hälfte erst so richtig die Entscheidung gefallen. Ne? Also Humphries schlägt im Halbfinale Espinel 10-7, spielt fast 106 im Average. Wir haben eine ausgeglichene erste Hälfte. Espinel verpasst 77, kann da das 4 zu 2 machen. Humphries spielt aber halt auch ein 10-Darter unter anderem. Und danach geht es weiter hin und her. 13 Darts, 14 Darts. Humphries in 11. Aspinall checkt 124 zum 7-7 und verpasst dann 129 auf Bull. Und dann hält Humphries. Dann verpasst Aspinall 80, auch wieder so ein kleiner Schlüsselmoment. Humphries breakt und spielt danach den 13-Darter zum Match. Also klar, da sind so ein paar Momente gewesen, so einzelne Möglichkeiten, die Aspinall nicht nutzt, die er gebraucht hätte, um gegen diesen starken Humphries das Match in die andere Richtung zu lenken. Und das andere Halbfinale, ja, Littler gegen Price, 104 im Average für The Nuke, 10 zu 7, setzt er sich da letztlich durch. Und zur Pause führt aber Price noch, ne? Unter anderem 132 ausgecheckt. Und dann hat aber Littler einen 11-Darter mit dabei, stellt Gleichstand her und hat dann aber bei 7-7 diese begnadete Serie in 13, 12, 12, was fast so ein bisschen an diesen Satz bei der WM gegen Ryan Meikle erinnert hat, wo er nur 32 Darts für die drei Legs gebraucht hat. Da war Littler, finde ich, noch ein kleines bisschen überzeugender mit diesem Run am Schluss, auch wenn Price selber dann, ich glaube, der war nach der zur Pause bei knapp 100 und am Schluss bei 95. Also ein Teil der Geschichte ist auch, dass Price dieses Niveau nicht mehr ganz halten konnte, finde ich. Aber er bekam es natürlich auch nochmal erschwert, wenn Littler dann die letzten drei Legs so durchzieht.
Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, wenn du jetzt diese zweite Hälfte ansprichst, ist vielleicht aber auch Price derjenige, der aus diesem 100er-Schnitt vor der Pause sogar noch mehr hätte machen können, vielleicht sogar müssen. Also, ich hatte mir vor allem die Situation notiert nach dem 5. oder beim Stand von 5 zu 3, wo es drei klare Darts auf Doppel gibt und Price sie nicht nutzen kann. Und das war so ein Schlüsselmoment, weil ich glaube, es wäre dann auch in dem Fall ein Break nochmal gewesen und dann kann er mit einem, ja, in dem Fall, glaube ich, war es dann auch ein 13-Darter oder er hat sich über die Doppel-5 ja am Ende gerettet. Genau, da hat er sich in die Pause dann mit dem 6 zu 4 verabschiedet. Das hätte durchaus 7-3 stehen können und dann braucht Littler nicht nur diesen Lauf 13, 12, 12, da braucht es dann noch mehr, um dieses Spiel noch herumreißen zu können. Und ja, vielleicht ist Gervin Price, weiß ich nicht, eigentlich muss er ja nach diesem Dart auf Doppel-5 mit einem guten Gefühl in die Pause gehen, zu wissen, ja, auch das funktioniert. Man muss ja sagen, bei Luke Littler hat auch durchaus die Doppel-20 etwas geklemmt, sodass dann zum Abschied ja für mich etwas sehr Überraschendes passiert ist. 41 Punkte Rest. Luke Littler geht es über die Doppel-16 an. Also weiß nicht, wie du das einordnen magst, aber spricht ja auch dafür, dass da was in der Birne passiert ist, dass Luke Littler sagt: Nee, ich stelle mir ja jetzt bewusst die Doppel-16 und nicht die Doppel-20.
Ja, klar. Es weicht von dem Prinzip ab. Gibt ja dann auch Leute, die dann sagen, auch im Training, Spiel gewisse Wege immer über denselben Weg, um da einfach eine Routine reinzukriegen. Und wenn du damit aufhörst, in einem gewissen Moment, dann hast du ja aktiv darüber nachgedacht. Andererseits zeigte es halt auch mal wieder, dass die Doppel-16 eigentlich gar nicht so schlecht bei Littler funktioniert. Ne? Also, dass das schon ein Luxusproblem eher ist.
Das ist definitiv so. Ich meine, die Doppel-10, da konnte er sich schon, jetzt für diesen Abend gar nicht so sehr im Blick, aber halbwegs drauf verlassen. Da war so letzter da Tops. Das war dann schon, wo die Dinger drüber und drunter geflogen sind. Und fand es auch schön, Humphries gegen Aspinall, hast du auch die beiden Momente angesprochen. Diese 124 auf Bull hätte der Moment des Abends fast sein können, weil Aspinall dieses 7 zu 7 holt, als Humphries auch auf 40 Rest wartet. Ein Moment, wo man dann später sagt, ah, Espinel hat das Bull verpasst und geht in eine andere Richtung. Genau den Moment bekommt man dann im nächsten Leg mit dieser 129. Das wäre dann auch das 12-Dart-Break gewesen. Und das ist es halt, wenn beide weit über die 100 spielen in dieser Phase, dann brauchst du den 12-Darter, dann musst du so das Break schaffen. Und Humphries, der wirklich, ja, mit dem Schnitt dann nochmal auf 106 anzieht, das war dann wirklich sehr, sehr stark. Aber ich finde auch Price und Espinel, ja, haben echt ein gutes Abrunden ihrer Premier League-Saison geschafft und gezeigt,
Ja.
warum sie da standen, gezeigt auch, dass es über so ein Format Best of 19 auf jeden Fall möglich gewesen ist, die beiden zu kitzeln, die selbst ja gar nicht so weit von ihrem absoluten Top-Niveau entfernt waren dann am Ende.
Ja.
Das ist definitiv so aufzufallen. Ja, jetzt haben
Für mich
wir,
halt
ja.
definitiv auch noch eine Geschichte, dass halt was irgendwie auch für das spricht, was du sagst, dass die beiden Lukes in dem ersten Halbfinale so viel schon gelassen haben. Da kann man sich jetzt überlegen, ob die Fitness oder das Mentale, das ist ja schon einen klaren Downgrade im Finale gegeben hat. Also, dass das dann schon auf die Doppel zum Beispiel deutlich sichtbar ja etwas war, wo man gemerkt hat, okay, die beiden besten Spieler der Welt, die beiden besten Spieler dieser Premier League-Saison kommen nicht so gut in dieses Finale rein oder haben einfach auf dieses Halbfinale extrem viel Fokus erstmal gerichtet, haben die beiden entsprechend ernst genommen. Mussten entsprechend was tun in diesem Spiel.
Ja. Und es ist auch jetzt letztlich so gekommen, dass die Nummer 1 und 2 der Welt vor dem Start der Premier League dann auch ein Finale bestritten haben. Etwas, was in der Vergangenheit gar nicht so häufig vorgekommen ist. Van Gerven gegen Cross 2019 und dann bei der allerersten Premier League-Saison Taylor gegen Lloyd. Ansonsten hat
Ja.
es nie das Finalduell 1 gegen 2 gegeben, aber ist ein Kennzeichen dieser Zeit. Die letzten 6 Major-Titel. Wenn man jetzt das Ranking außen vor lässt, dann ist ja die Premier League als zweithöchst dotiertes Turnier auch eines, das die Spieler da auf jeden Fall gewinnen wollen. Aber die letzten 6 heißen halt dreimal Humphries, dreimal Littler. Jetzt ist die Frage, der World Cup steht vor der Tür, da ist es sowieso das vermeintlich unangefochtene Duo. Aber hast du auch Fantasien, dass sich an dieser Dominanz in Richtung World Matchplay und alles, was dann im Herbst kommt, irgendetwas ändert?
Ich glaube, potenziell sind das vor allem die drei, vier Tagesturniere, eine European Championship, the Players Championship Finals, vielleicht ein Grand Prix mit seinem anderen Modus, wo ich diese Möglichkeit sehe. Matchplay Grand Slam wäre jetzt aus meiner Sicht gerade aufgrund der entsprechenden Distanzen nicht unbedingt dafür, sticht für mich jetzt nicht unbedingt direkt hervor als das. Die European Championship als Turnier, das in den vergangenen Jahren durchaus Überraschungen gehabt hat, mit Athouse, mit Ross Smith, mit einer kleinen Wiedergeburt von Peter Wright, die sticht für mich da am ehesten hervor eigentlich.
Dafür muss dann aber auch gefühlt die Auslosung mitspielen. Wir erinnern uns ja letztes Jahr, Luke Littler, der dann hier gegen Van Gerven, da gegen Cross dann jeweils in guter Form aufgelaufen ist,
Hat
wird
aber
vielleicht auch
dann bei
nicht
der
ewig so
European
weitergehen.
Championship ein richtig schlechtes Spiel gemacht, wenn
Gegen
mich nicht alles noch täuscht, gegen
Gilding? Knapp bei Andrew
ja.
Gilding, aber ja.
Klar, ich meine, für Littler hat man natürlich auch noch diese Geschichte, okay, da gibt's noch offene Baustellen. Da gibt es noch das Matchplay, wo er letztes Jahr die erste Runde raus ist. Da gibt es noch den Grand Prix, wo es letztes Jahr in der ersten Runde nicht funktioniert hat. Also vielleicht ist er noch mal ein bisschen heißer. Geht noch mal ein bisschen heißer in diese Turniere rein? Fragezeichen.
Ich muss es jetzt unterbringen, weil vielleicht ist es ja auch einfach die Triple Crown, die er haben will, ein Begriff, der natürlich auch am Donnerstagabend wieder herumgeisterte. Weiß nicht, ob wir das hier schon mal hatten, aber was du von dem Begriff hältst, ist ja, soweit ich weiß, eine Gag-Erfindung aus dem Sky-Kommentar. Sky promotet das auch immer, oh, jetzt hat Humphries die Triple Crown und es gibt viele, die sagen, hört auf mit dem Schmarrn, erfindet nicht etwas, was es gar nicht in diesem Sport gibt. Also. Ja, kann man
Gut,
jetzt sich wieder drüber
aber
aufregen, aber.
also ich kann mich erinnern, dass ich auch ein paar Jahre Fußballfan sein durfte, ohne dass irgendwie vom Double oder vom Triple oder von irgendwelchen Dingen gesprochen wurde. Und jetzt muss man dann noch zusätzliche Begriffe erfinden, wenn eine Mannschaft 4 oder 5 Titel in der Saison gewinnt. Also ich finde, man kennt das auch aus anderen Sportarten und leben lassen wäre hier definitiv mein Motto.
Ist ein Kennzeichen des Sportjournalismus, man. Ertappt sich auch selbst, wie man seine Geschichten bastelt. Dann freut sich jetzt jemand im Sky-Kommentar, dass er die Triple Crown erfunden hat und die so weitergeht. Und ja, Triple Crown, Insgesamt jetzt fehlt mir dazu der entsprechende Begriff, wie wir das dann bei 8 Titeln auszusehen hat. Also für Humphries ist es der 8. Major-Einzeltitel. Und man muss sagen, die Liste derer, die mehr haben, die wird dann auch immer kleiner. Also da stehen nur noch Taylor, Van Gerven, Anderson, Wade und Wright. Also das war's. Mehr
Ja.
Menschen sind da nicht. Dazu natürlich der über alles wichtige TV-Titel beim New Zealand Masters, aber den jetzt vielleicht eher im Hintergrund gehalten. Und auch eine sehr interessante Statistik: Spieler, die in mehreren Premier League-Finals standen, haben wir natürlich auch Van Gerven und Taylor ganz vorne. So, und jetzt sind Littler und Humphries dazugekommen. Also
Ja.
zweimal hintereinander das gleiche Premier League-Finale ist ja auch noch so etwas. Und es gibt nur Gary Anderson und James Wade. Es gibt
James Wade, ja.
keine andere Person außer diesen 6 genannten, die ein zweites Mal überhaupt ein Premier League-Finale erreicht hat. Hat natürlich mit der Dominanz von Taylor und Van Gerven in den entsprechenden Zeiten zu tun, aber ja, wenn man das dann schon mal so vorgetragen bekommt und man sich denkt, diese Liga, die gibt es auch schon seit 20 Jahren, dann.
Wo man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen könnte, würde der alte, was hätte der alte Modus bewirkt?
Ja,
Naja.
aber so Sieger wie Johnny Clayton, also diese neuen dazugekommenen, auch ein Joe Cullen, den man manchmal vergisst, der auch einen Matchstart zum Premier League Titel hatte.
Ja,
Also
das
wo
stimmt.
steht der jetzt, ne? Das ist 2 Jahre, ist das ja 3 Jahre. Kürzlich,
Ja,
sagen
es
wir es
war
mal
dieses
so.
Premier League-Finale in Berlin, war das. Bei Köln.
Da gab es den Matchstart auf der Doppel-16. Naja, aber so ist das nun mal. Wir hatten auch in diesem Jahr neue Spieler dabei. Vielleicht noch so ein kurzes Roundup dann in dem Sinne. Steven Bunting, was heißt neu? Nee, er war ja schon mal dabei. Aber nach 10 Jahren war es sowas wie die Wiedergeburt in der Premier League. Ich habe mir hier so eine Notiz gemacht. Hier jährliche Konsternation über Modus einfügen. In dem Sinne von dir noch mal so ein Roundup der Premier League. Ja, ich muss nicht fragen, wie es dir gefallen hat, so in dem Sinne, aber
Na,
vielleicht ja durchaus ein paar Spieler, ein paar Abende, die herausgestochen haben.
wirklich, also ich kann dir sagen, wer ungefähr wie viele Abende gewonnen hat und dass dann dass auffällig viele Neundarter gefallen sind und Price einen wirft, wenn das Match eh schon entschieden ist. Und wir ein paar herausragende Spiele hatten mit irgendwie 110 plus Littler Humphries, die sich halt dann auch das eine oder andere Mal mit der ganz großen Kelle gegeben haben. Ja, und ich ertappe mich dann schon auch, wenn ich dann sehe, oh, Littler Humphries, das Finale von der Premier League, von den Playoffs, und dann sage ich, ja, okay, wie oft haben wir das dieses Jahr schon mal gesehen? Und irgendwer hat da auch mal die Statistik aufgestellt, dass Taylor und Van Gerven ganze 49 Mal in ihrer gesamten Karriere gegeneinander gespielt haben und Humphries und Littler da jetzt schon drüber sind. War das so? Es kommt jedenfalls ziemlich nah in diese Richtung, und das ist, die haben jetzt, die spielen jetzt seit 1,5 Jahren gegeneinander, und das ist halt einfach diese Repetitivität. Ist aus meiner Sicht einfach das große Problem dieses Formats letztlich. Und ansonsten, ja, ein Bunting, der natürlich der ewig braucht, um reinzukommen, um endlich mal ein Spiel zu gewinnen, das bleibt schon auch hängen, der aber natürlich am Schluss sich einigermaßen rehabilitiert und bei weitem kein so schlechtes Gefühl hinterlässt wie letztes Jahr Peter Wright. Chris Dobie, der hin und wieder mal sein Potenzial gezeigt hat, aber halt auch keine wirkliche Steigerung oder Etablierung in dieser Liga jetzt für sich verbuchen kann. Und Rob Cross, bei dem man letztes Jahr in der Premier League gedacht hat, ja, der nächste Schritt ist nah, aber bei dem man jetzt irgendwie auch denkt, so ja, so richtig. Was anfangen mit dem, was er da gezeigt hat, kann ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ein Michael van Gerven, der eigentlich keinen ganzen Abend mal auf die Kette bekommen hat, wo er wirklich durchweg gute Leistungen gebracht hat und deshalb auch völlig verdient keinen Tagessieg geholt hat. Das sind Dinge, die einem in Erinnerung bleiben, Ich glaube, von den Averages haben wir zwischen 85 und 100, 115 oder so alles dabei gehabt. Interessanterweise.
Ja.
Ja.
Ja, für mich auch so. Van Gerven sicher die Geschichte, dass er die Playoffs verpasst, nachdem es ja eigentlich, ich glaube, zum Saisonstart wieder sehr gut ausgesehen hat, eigentlich, aber eben der Tagessieg fehlt und am Ende wird er da von Nathan Aspinall noch abgefangen. Klar, dann auch die privaten Themen, die dann
Ja.
am Ende bekannt geworden sind, wo man dann auch, ja, das mal zumindest für sich auch einordnen kann, weil dass da andere Themen vielleicht auch gerade beschäftigen. Überhaupt, als du eben Rob Cross genannt hast, hatte auf X jemanden gesehen, der auch mal so den neuen Modus der Premier League zusammengefasst hat, wie viele Abende so von welchem Spieler gewonnen wurden. Also Cross ist der einzige Spieler, der in diesem Premier League-Modus noch nie einen Tagessieg gewonnen hat. Und der war jetzt 2 Jahre hintereinander dabei. Also der hat
Nein.
32 Abende gespielt.
Okay.
Cross hat nicht einen Abend gewonnen. Das war auch irgendwie in diesem Jahr total lustig, dass, ich glaube, Cross hat nicht ein Finale bestritten, hat 7 Viertelfinals gewonnen und dann war er plötzlich im Rennen um Platz 4 so mit drin, weil halt das Viertelfinale ja von den Punkten mehr wert ist als der Sieg dann im Halbfinale.
Ja.
Und habe ich jetzt aber auch irgendwie in den letzten 6, 7 Wochen dann nichts, woran ich mich bei Rob Cross erinnern könnte. Und da hat mir jetzt dann bei Bunting und Doby schon eher gefallen, dass die gesagt haben, wir lassen uns jetzt hier nicht abschlachten und verabschieden uns einfach, sondern weil dann lustigerweise die beiden im Finale von Berlin, meine ich, das erste Mal dann gegeneinander und ja,
Also
haben sich dann, finde ich, ordentlich verkauft auch.
mein Problem ist halt auch dieses, also ich bin mir sicher, selbst wenn ich jede Woche geguckt hätte, wäre es jetzt schwierig für mich irgendwie, ich hätte mitschreiben müssen, um da einfach, jetzt kann man 16 mal 7, kann man sich ja mal irgendwie, ne, um aus diesen 112 Spielen da jetzt die prägenden Geschichten zu erzählen. Und ich, ja, könnte mich an Premier League Saisons aus der Vergangenheit erinnern, wo ich dann sagen würde, oh, das Spiel, und dann hat es mal ein Whitewash gegeben oder so, was dann ja früher auch, wahrscheinlich auch heute noch eher selten vorkommt, aber das sind Dinge, die so zerfasern in dieser Art von Modus letztlich, aber die Ticketverkäufe stimmen ja nach wie vor. Klar, die Spieler beschweren sich ein bisschen. Aber wir haben ja letztens auch von Peter Manley gehört, wie wenig wichtig die Spieler letztlich sind, dass das eigentlich relativ egal ist.
Ist noch ein Thema vielleicht zu spät, aber mal gucken, wie die Zeit das hergibt. Mir bleibt auf jeden Fall hängen, wie schnell du 16 mal 7 im Kopf rechnen kannst. Das hat mir jetzt gerade sehr gefallen. Aber ja, vielleicht machen wir es dann damit auch zu. Also Littler, der in seiner Premier League Zeit bislang jeden dritten Abend für sich entscheiden kann. Humphries auch so um den Dreh jeden fünften. Das ist so das, was hängen bleibt. Die beiden sind die besten Spieler. Sie haben die Playoffs dann auch zum Ende hin bestimmt, haben in ihren Spielen das ja im Halbfinale noch wirklich stark auf ihre Seite gezogen. Und ja, das ist für mich schon auch das Duell, auf das ich mich freue, wo man weiß, die beiden haben Spaß, die haben, das ist auch sportlicher Respekt, der manchmal auch aber nicht zu unterwürfig ist, wie man es häufig bei Gegnern von Littler gesehen hat, wo man sich fragt, so muss jetzt auch das dritte Finish noch mit ihm beklatschen und belachen gemeinsam auf der Bühne. Also das ja. Bleibt mir so hängen und viele, viele goldene Sets von Darts, die für 9 Darter in die Hände gewandert sind. Also dafür ist ja auch noch Geld da gewesen. Das ist ja auch
Ja.
noch so diese Frage. Premier League, mittlerweile auch mit 1 Million Pfund dotiert und da kamen mir dann ja auch nochmal 180.000 Gegenwert extra in die Hände. Tja, das bleibt von der Premier League-Saison hängen. Ich glaube, dann belassen wir es auch dabei, weil wir haben ja noch ein zweites Thema in dieser Folge und das sind die European Darts Open in Leverkusen. Wenig überraschend haben die Premier League Stars gefehlt, aber eben nicht alle. Einer hat mitgemacht, Nathan Aspinall, und ja, was soll man sagen, der hat sich dann auch den Titel geschnappt und Nathan Aspinall, nachdem er ja wirklich lange mehr Major-Titel Gefahr hatte als auf der European Tour, gewinnt jetzt schon seinen zweiten Titel in diesem Jahr, gewinnt die European Darts Open und es scheint auch nicht so, als hätte er viele Körner am Donnerstag verloren zu haben. Also Vielleicht der erste Erfolg gegen Bradley Brooks, der war noch, ja, eher durchschnittlich, wo er mit Sicherheit glücklich durchkommt.
Dann auch
Aber
Glück
dann
gehabt.
steigert er sich im Sonntag rein und gewinnt dann gegen Dame Hatter. Aber gerne kannst du das jetzt von Bradley Brooks aus aufrollen, weil das war wirklich eine enge Kiste.
Ja, definitiv. Also, ich habe geschrieben, mäßiges Auftaktspiel mit Glück, dass Brooks zum Beispiel Chancen zum 5:5 auslässt und auch in der Mitte der Partie sich hätte absetzen können. Das gewinnt er mit 6:4. Ich finde auch ein unauffälliges Spiel gegen Ricardo, den er halt dann einfach gerade irgendwie im Sack hat. Anders kann ich das, glaube ich, nicht unbedingt formulieren.
Nicht sagen, dass ich es genau
Er
so
muss sich.
aufgeschrieben habe.
Und es waren drei Premier League-Spieler dabei. Das sehe ich jetzt gerade wegen Doby,
Ach, Entschuldigung, ja, ich
gegen den er
meinte
sich.
die Playoff-Starter natürlich. Ja.
Natürlich, alles gut. Gegen den muss er sich im Achtelfinale auch irgendwie durchkämpfen. 6:5 gewinnt er das. Also die ersten drei Spiele waren für mich jetzt alle, da wäre er packbar gewesen von dem, was er da gespielt hat. Und dann kommt aber ein ziemlich hochklassiges Spiel gegen Wessel Naiman, was er dann eben halt doch mit 7:6 dann noch für sich entscheiden kann. Spielt schon in der Anfangsphase hier schon mal ein Elfdarter, aber Naiman kommt in 14 und 11 zu einer 4:2 Führung. Und dann haben wir aber Espinel, der 140 checkt und später auch 126. Dann macht er sich selber mit den Doppeln ein bisschen schwerer, hat dann aber im Decider einen soliden 15-Darter, mit dem er es dann halt ins Finale bringt. Und dort kriegt er halt so einiges an Checkouts von Damon Hatter um die Ohren, aber der hört dann im genau falschen Zeitpunkt quasi auf. Also Espinel geht gut los, 2:0 vorne, 13:11 Darts. Hatter spielt einen 13-Darter, checkt 130, dann steht es 2:2. 100, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Moment, dann stand es 2:2. Ach ja, 140 hat er zugemacht, später fällt bei ihm dann auch noch die 135. Also der war da richtig, ne, Timing-Monster in diesem Fall. Espinel hält aber dagegen. 64er Finish, 14 Darter, dann steht es 5:5. Dann lassen beide Möglichkeiten liegen. Break auf beiden Seiten, 6:6. Ja, und dann hat aber Hatter einfach plötzlich die große Doppelschwäche. Fünf Gelegenheiten lässt er dann liegen. Und Espinel sammelt brav auf, macht aber auch ein starkes Spiel mit einem Average von 100,43. Verdient es sich somit in diesem Turnier dann irgendwie auch und hatte aber gerade, finde ich, in den ersten drei Runden durchaus ein paar Wackler drin, die halt nicht bestraft worden sind. Und dann auch im Finale, klar, kann das anders ausgehen. Da hat Hetta schon wahrscheinlich was, über das er nachdenken kann.
Sagen wir mal, hätte auch nicht das erste Mal, muss man ja festhalten.
Ja.
Und ein Finale, glaube ich, bei dem man so ab dem 5 zu 5 bei, ja, egal welchem Sieger hätte sagen können, dass der andere es durchaus weggeworfen hat. Also auch Espinel hat ja beim Stand von 6 zu 5 war die erste Chance da für
Ja.
130 auf der Doppel, nee, für
Ja.
90 war es auf der Doppel 5. Dann verpasst er die nächste Aufnahme auch, stellt sich dann auch nicht sauber, weil er die Doppel 1 trifft, hat keine Rolle mehr gespielt, weil Hatter in dem Moment da ist. Aber da waren die Möglichkeiten da. Es waren auch die Möglichkeiten schon vor den weiteren Fehlern von Hatter da auf 7 zu 6 zu stellen. Auch da geht eine 60 nicht raus. Hatter kommt nochmal für 25 zurück. Also ja. Ist dann schon ein Kennzeichen auch für einen langen European Tour Abend. Aber insgesamt für mich erstaunlich, dass bei Espinel dann auch am Ende die Körner nochmal mehr geworden sind. Na, also, dass man ja eigentlich denken würde, okay, jetzt war ich am Donnerstag bei der Premier League dabei und dann spiele ich vielleicht am Samstag und am Sonntagnachmittag meine guten Partien. Aber am Ende reicht die Kraft nicht. Es war ja genau umgekehrt, dass man vielleicht gar nicht so die Beziehung zum European Tour Event aufbauen konnte und am Ende. Als es dann einmal lief, dann war er auch nicht mehr aufzuhalten und ja, ist dann
Es ist halt
letztendlich der,
auch.
ja?
Es ist halt auch insofern beeindruckend, weil die beiden anderen Premier League-Spieler, die da dabei waren, halt einfach Ja, so ein bisschen mitschwimmen in letzter Zeit auf der European Tour. Also, wo du schon irgendwie argumentieren könntest, ja, die haben Premier League gespielt und das hat die jetzt ordentlich ausgenockt und jetzt müssen sie erstmal gucken. Also, so kann mich jetzt nicht groß erinnern, dass Dobie Bunting jetzt mal einen großen Impact in letzter Zeit in diesen Bereichen gehabt hätten. Und das ist dann schon interessant, dass da dann halt ein Aspinall kommt und das dann halt bis zum Ende hinkriegt. Auch ein Humphreys hat uns ja letztens mal auf der European Tour mit tollen Darts verwöhnt, ist dann aber halt im Halbfinale rausgegangen, ne? Und das spricht definitiv für Aspinall, auch wenn ich das nicht mehr hören kann, dieses, ah, ich bin unterschätzt worden und keiner hatte mich auf dem Zettel und jetzt stehe ich, also das ist schon so ein Dartspieler-Phänomen, wo ich so denke, ja, also weiß nicht, ob man euch eine Standleitung zu jemandem legen muss, der euch irgendwie den Ego-Pinsel einmal am Tag gibt und euch die positiven Artikel, die es über euch gibt, vielleicht vorliest oder so.
Joe Cullen könnte es definitiv gebrauchen, aber bei dem kommt auch
Ja, der
leistungstechnisch
auch.
aktuell wenig, aber ja, jetzt auch kein böses Blut Richtung Joe Cullen, aber das bietet sich so an, nachdem
Ja.
er derjenige war, der es am ehesten publik gemacht hat, was er so von Medien hält und auch von Spielern, die Sportwetten abschließen und dass dann die Quoten für ihn böse wären. Aber naja, ist nicht das Thema der heutigen Sendung und ja, eben Espinel schafft das in diesem ersten Halbjahr wirklich gut. Müssen jetzt auch nicht groß über die Premier League Nominierung nochmal reden. Also Espinel ist einfach ein Kämpfertyp, der aber auch, finde ich, in diesem ersten Halbjahr an vielen Stellen das Scoring aus besten Zeiten kombiniert mit vielen Finishes in den richtigen Momenten. Das gilt dann auch für dieses Wochenende. Zum Finalisten Dame Hatter, ja, der schwimmt auch immer mit. Also bei den Players Championships kommt dann doch eher mal ein Titel dazu, als der zweite dann auf der European Tour mal irgendwann folgen sollte. Aber auch bei dem, denke ich, ein Top-Wochenende. Und ich habe mir aufgeschrieben im Halbfinale die Checkouts von Dame Hatter: 72, 107, 56, 101, 98, 91, 56. Der hat nicht ein einziges Finish gebraucht, wo er mal irgendwie nur auf 40 oder 32 Rest steht. Also auch im Finale ist es ja mit diesen High Finishes, du hast es angesprochen, so weitergegangen. Ja, jetzt kann man die ganz große Analyse anstellen, warum es wieder nicht geklappt hat. Oder ist das für dich ein Schritt nach vorne wieder gewesen, nachdem Damon Hatter ja vielleicht insgesamt auf der European Tour in diesem Jahr noch unterrepräsentiert war?
Ja, ich finde, man kann das schon ein bisschen zwiegespalten sehen bei ihm. Also es war jetzt in dieser Saison bislang nur das eine Viertelfinale auf der European Tour und ansonsten zum Beispiel auch zweimal samstags ohne Preisgeld für die Ranglisten rausgegangen. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass es sein Anspruch ist, dann halt auch, wenn er dann im Finale steht, das dann auch entsprechend zu ziehen. Also von daher, der Sieger war ja dann auch ist ja jetzt auch die neue Nummer 6 der Weltrangliste. Bei Hatter weiß ich immer noch nicht, wie er da hingekommen ist, ehrlich gesagt, aber das hätte er, glaube ich, schon gern mitgenommen.
Das hätte er schon sehr mitgenommen.
Ja,
Man kennt
das war
es.
keine Absicht. Das war keine Absicht, ja.
Ja, aber passte genau dieses Thema neue Nummer 6 der Welt. Das war ja auch dieses direkte Duell dann zwischen den beiden. Ich würde jetzt sagen, hätte er es auf dem gleichen Weg dahin gekommen, wie Martin Schindler auf Platz 10 im WM-Race steht. Also, das ist einfach, solange sich Littler und Humphreys die großen Titel aufteilen,
Ja.
ist da durchaus Bewegung drin bis Platz 16. Und tja, wer dann eine Players Championship nach der anderen gewinnt und halt kaum in den ersten Runden rausfliegt, der hat dann auch wenige wirkliche Nullrunden dabei, die einen dann, ja, das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 12 oder so. Und so bleibt Damon Hatter, ja, immer noch ein nicht ganz vollendeter bei der PDC, aber ich glaube, mit dem, was er an Preisgeld schon eingespielt hat, ist er jetzt auch nicht ganz unglücklich. Ja, und so von den Überseespielern, den Whitlock, den John Part, ganz viele, ganz große Namen gab es jetzt in den letzten Jahren da auch nicht mehr. Und ich sage das deswegen so,
Prozentu ja.
ja, ich sage das jetzt nur kurz
Ach
deswegen,
so.
weil Matt Campbell an diesem Wochenende
Ja.
dann auch erstmals in einem Viertelfinale stand und ja mit Hatter gegen Campbell auch auf der European Tour ein Duell eines Australiers gegen einen Kanadier möglich war. Überhaupt das dritte
Ja.
Mal wohl erst, dass das auf der European Tour passiert sein soll. Fand ich total spannend und ja, gerne das, was du ohnehin sagen wolltest, sagen oder diese Leistung von Matt Campbell einordnen.
Ja, nee, prinzipiell ist halt die Zahl der Spieler aus Übersee, die es auf der Tour versuchen, nach wie vor relativ gering. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber um auf Matt Campbell zu sprechen, zu kommen, ja, erstmals im Viertelfinale auf der European Tour, soweit ich das überblicken kann. Der Sieg gegen Wade war halt beeindruckend, ne? Wo er dann quasi fast wieder eingefangen wird. Wade verkürzt auf 3 zu 4 und man denkt halt, der wird das mit seiner Erfahrung rumreißen. Aber dann kommen halt 13 und 12 Darts von Campbell im genau richtigen Moment. Und er holt sich das dann. Also ein starkes Wochenende, konnte das dann im Viertelfinale vielleicht nicht mehr ganz bestätigen. Aber auf jeden Fall, er kam ja dann auch als Nachrücker rein. Also auch interessant, dass es immer wieder so Geschichten gibt von Nachrückern, die das dann auch gut für sich nutzen können, hat er an dieser Stelle getan und vielleicht wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Aber das scheint schon auch jemand zu sein, der dann gerne auf der Bühne das dann auch macht, der da entsprechend gut funktioniert.
Ein Weg, der auch nicht hätte vorbei sein müssen im Viertelfinale. Es gab die beiden Matchstarts
Ja.
auf der Doppel-20, also jeweils zum Ende des Legs, einmal zum möglichen 6 zu 4, dann zum möglichen 6 zu 5. Also da wäre es vielleicht noch weiter gegangen. Ich glaube, letztes Wochenende auch Willie O'Connor als Nachrücker in Runde 2 stand auch im Viertelfinale. Also ja, diese Geschichten gibt es immer wieder. Ging lustig los am Freitag, irgendwie diese 24 Punkte Rest und Clip gegen Alan Suter, der mir in Erinnerung bleibt. Die Doppel-12, da, ja, er hat fast die Triple-9 getroffen, um sich dann auch
Ja.
noch bei 15 Rest über die 17 zu überwerfen. Das war ja ein seltener Moment wieder mal für den Amateurspieler, um zu wissen, ja, das so fängt es bei jedem an und so kann es bei jedem auch mal kommen. Und Matt Campbell hat jetzt genauso viele Siege auf der European Tour in diesem Jahr wie bei Players Championships. Also auch zum Thema Bühnenspieler, weil das für mich auch so ein Mysterium ist, dass dieser Mann auch immer so an der Grenze des Tourcard-Verlusts dann sich bewegt, obwohl er eigentlich in meinen Augen durchaus mehr Potenzial noch hätte. Tja, machen wir die Qualifier-Geschichte so ein bisschen zu mit Andreas Harrison, der vielleicht an diesem Sonntag dann auch eine Erscheinung war. Ja, ein Mann, der keine Tourkarte hat. Er ist der zweite Qualifier in diesem Jahr nach Boris Kritschmer, der ein Achtelfinale erreicht und was soll man sagen, da war ein Spiel am Samstagabend gegen Michael Smith dabei. Das lässt einen ja durchaus mit den Ohren schlackern.
Ja, definitiv. Also 106er Average, den er da gespielt hat, das war schon herausragend. Auch am Tag davor Van Barneveld, der zwar einige Doppel verpasst hat, aber auch mit einer guten Leistung letztlich geschlagen. Und gegen Hertha war es auch ein enges Match, was der Australier erstmal zumachen muss. Und gibt zu Recht einige, die sagen, was, der hat noch keine Tourkarte. Scheint aber dann auch jemand zu sein, der das Spotlight mag und sich dort vielleicht ein bisschen wohler fühlt als auf dem Floor. Andererseits ist er ja auch auf der Nordic and Baltic Tour klar vorne und auf der Challenge Tour eigentlich auch jemand, der entsprechend gut unterwegs ist, der letztes Jahr, glaube ich, da Fünfter geworden ist. Also ich denke, es ist nur noch die berühmte Frage der Zeit, bis dann er sich das auch holt die Lorbeeren in diesem Bereich, die er eigentlich verdient hätte.
Und dann machen wir vor dem Sprung zu
Hat aber
den
ja auch noch
Deutschen. Ja.
ein Erstrundenspiel auf der European Tour verloren, in 4 Versuchen, habe ich gelesen.
Nochmal.
Noch
Nein.
kein Erstrundenspiel auf der
Wo?
European Tour verloren, in 4 Versuchen, habe ich jetzt, glaube ich, bei daten.de gelesen.
Die müssen wissen, ne? Oh. Ja, lustig. Lustig. Hab ich mir nicht aufgeschrieben, habe mir nämlich was ganz anderes notiert, nämlich so eine kleine Trivia-Frage. Die Folge ist eh schon lang, deswegen mal ein kurzes Zwischending nur und es passt zum World Cup of Darts. So schwer ist sie vielleicht auch gar nicht, weil es gar nicht so viele Schweden gibt, wie viele Schweden, oder nicht wie viele, sondern auch die Namen gerne, es überhaupt am Finaltag der European Tour schon gab. Also auch die Frage an die Zuhörer da draußen, ja, denkt
Also,
an die Schweden, die es schon mal geschafft haben könnten. Ich glaube, so viele
das
Top-Schweden
Problem
gibt es
ist,
halt
dass ich
nicht.
den, glaube ich, gelesen habe.
Ach, verdammt! Ja, aber dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen offen und hoffen, dass du dich so 2 Tage danach immer noch gut daran erinnern kannst.
Weil du mich da nochmal abfragst, oder?
Ja, das würde ich jetzt schon noch bitten. Also jetzt hatten die Zuhörer Zeit.
Jetzt aber
Darfst du gerne
10
vortragen.
Minuten später. Magnus Carich. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch was von Dennis Nilsson
Genau, der
gelesen.
Strongman. Und dann gibt es noch einen Mann, von
Ah,
dem Shorty mal
boah.
sagte, dass er noch nie etwas erwartet hat, aber auch deswegen nie enttäuscht wurde. Eigentlich böse, weil.
Gut. Schön. Nee, das da habe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass Ulf Seder mal, aber das ist ein Finne. Und Jaakko Kombola, das ist auch ein Finne. Aber den dritten habe ich jetzt nicht. Die beiden anderen habe ich gelesen, auf X.
Ja, aber es bleibt noch der liebe Daniel Larsson. Hätte ich auch nicht,
Ah,
also klar, bei
Nilsson
Schweden
und
hätte ich den
Larsson,
genannt, aber
ja.
so ist das nun mal. Aber ja, erst 9 Qualifier, nee, warte mal, das habe ich mir noch aufgeschrieben, 9 Tourcard-Holder-Qualifier, 8 Events bislang, ein Achtelfinale erreicht, also insgesamt Qualifier im Achtelfinale 11 Stück. Also
Ja.
schafft von den 10 Qualifiern dann so einer, ist mal in den Finaltag, das nochmal so zum Modus genannt. Das passt dann auch zu den deutschen Qualifiern, die wir an diesem Wochenende hatten. Fangen aber sicherlich mal mit dem an, der es am weitesten noch geritten hat, Ricardo Pietrzko. Hat 2 Spiele gegen deutsche Spieler, gegen Moritz Bormann und gegen Martin Schindler, die er auf seine Seite ziehen kann. Und dann, ja, du hast schon gesagt, Espinel, der ihn aktuell in der Tasche hat. Aber ja, Ricardo, mal wieder in den letzten Wochen mausert sich zu einer fast schon gesicherten World Matchplay Qualifikation.
Ja, also er ist ja, glaube ich, schon jemand, das hat man vor der WM auch gesehen, der sich sowas anguckt, der sagt, ah, ich will dann in die Top 32 kommen der Welt, dass ich dann gesetzt bin. Und aber immer wenn er über solche Sachen redet, scheint das jetzt nicht gerade Blockierung zu bewirken. Also er hat ja dann auch eine European Championship eine starke gespielt, als er uns das erzählt hat, dass das etwas ist, was bei ihm im Kopf ist. Und ja, von diesem A auf dem Floor läuft es einfach nicht. Das ist nicht meins zu, okay, es geht jetzt eben doch wieder und dann jetzt auch wieder auf der European Tour stabilere Leistungen zu bringen. Das erkenne ich definitiv an und gibt sicherlich auch Einfacheres, als gegen einen Landsmann in Deutschland dann auf der Bühne zu spielen. Moritz Bormann, ja, hat da unter anderem 13 und 12 Darts dabei. Bormann 118er Finish, ordentliches Debüt, aber Ricardo hat ihm halt auch nicht so viel gelassen. Und dann hat er auch letztes Jahr ja, glaube ich, auch schon mal das deutsche Duell in der zweiten Runde gehabt gegen Martin. Und es war letztes Jahr Ricardo und es ist dieses Jahr auch Ricardo, der sich durchsetzt, mit 6 zu 4. 126er Finish war das zum Auftakt. Das Spiel kann in eine andere Richtung gehen, weil Martin geht mit Hilfe von einer 127 3 zu 2 in Führung, nutzt aber zwei Möglichkeiten fürs 4-2 nicht. Und dann zieht Ricardo halt vorbei, breakt entscheidend in 15 Darts. Also ja, da hat Martin ihm, glaube ich, schon ein bisschen auch die Tür offen gelassen, aber Ricardo hat ein entsprechendes Grundniveau. Gutes gespielt, nicht ganz so viel auf die Doppel liegen lassen, um dann entsprechend durchzugehen. Und gegen Espinel ist er, finde ich, auch gar nicht so weit weg gewesen. Aber ja, Kleinigkeiten, vergebene Breakshots im ersten Leg, die das Match auch anders aussehen lassen kann. Dann hält er, dann klaut er doch noch ein Leg. Was der Gegner anwirft, ist dann 2-1 vorne, aber so richtig bewirken tut das nichts. Also danach geht es in die andere Richtung. Die Partie kippt, Espinel drückt ihr seinen Stempel auf und Ricardo bietet nicht mehr ganz so viel letztlich an. So habe ich mir das vom Spielfilm her Zusammengefasst.
Im Gegensatz zur WM durchaus dann hinten raus aber gekämpft. Also hat mir körpersprachtechnisch auch so im letzten Leck gefallen. So hat noch an seine Chance geglaubt, aber Espinel ja stabil geblieben, muss man sagen. Und
Ja.
ja, und das, da müssen wir es am Ende gar nicht so groß aufmachen. Aber Ricardo jetzt ja im Rennen zum World Matchplay 8.500 Pfund Vorsprung schon aufgebaut vor Christoph Ratajski und hat jetzt schon
Ja.
Ryan Joyce, Jermaine Vatimena, Raymond van Barneveld alle noch hinter sich gelassen. Aber da entsteht jetzt wirklich so eine kleine Lücke, weswegen das restliche Rennen gar nicht mehr so spannend werden könnte. Sind nur noch 5 Players Championships, die da reinzählen. Also auch das letzte European Tour Event vor dem World Matchplay in Kiel ist nicht in diesem Ranking dabei. Und ja, somit dürfen wir gespannt sein. Also, wie gesagt, bei dem Vorsprung muss ja wirklich von hinten einiges passieren. Klar, so ein Tagessieg, Ratajski hat es gezeigt. Wenn dem das nochmal gelingt, dann mischt er dieses Rennen mal richtig auf. Aber ja, muss
Ja.
auch sagen, da ist so ein Spieler wie Michael Smith, dem fehlen aktuell dann jetzt auch 7.000 Pfund. War auch eine Niederlage gegen Harrison, die vielleicht in der Form nicht eingepreist war. Und ja, bei Martin Schindler muss man dann sagen, vielleicht war es die Niederlage, die wir uns hätten aussuchen können, um eben Ricardo dann auch in die TV-Turniere reinzukriegen. Aber jetzt ist es passiert. Martin verliert das erste Mal überhaupt in diesem Jahr am Samstag auf der European Tour. Und ja, weiß nicht, ob wir da jetzt die große Deutung noch hier vornehmen wollen. Sprengt jetzt vielleicht auch den Rahmen der Folge. Ja, was jetzt so vor dem World Cup die Stimmung im deutschen Team angeht, was nimmst du da mit?
Ja, also ich glaube, die beiden sind vernünftig miteinander umgegangen und könnten ein gutes Team beim World Cup bilden. Dazu dann, denke ich, in unserer großen Vorschau mit Checkout zusammen vielleicht noch mal mehr. Und ja, Martin hat halt jetzt zwei Spiele in direkten Duellen gegen Deutsche auf der European Tour verloren, gegen Springer, gegen Petretzko. Für den Kopf bestimmt nicht so cool als deutsche Nummer eins auch irgendwie, wo man dann das Gefühl hat, dass man das vielleicht auch gerade in diesen Spielen zeigen möchte. Gerade gegen Ricardo jetzt hatte man schon das Gefühl, dass Martin das auch hätte gewinnen können. Nico gegen ihn ja sehr, sehr stark drauf gewesen. Es waren jetzt halt zwei Niederlagen. Da leitet sich für mich jetzt noch keine Tendenz ab. Ich meine, wir haben letztes Jahr halt auch immer wieder bemängelt, dass es dann im Herbst nicht funktioniert hat. Wenn es dafür dann bei den großen Turnieren funktioniert, dann ist mir das auch recht. So.
Soll aber nicht in den lauen Sommer von Martin Schindler einleiten. Aber gucken wir mal,
Nee.
was da kommt. Die anderen deutschen Spieler an diesem Wochenende, ja, zumindest halbwegs erfolgreich gewesen in dem Sinne, dass die beiden Tourcard-Holder, Qualifier Lukas Wenig, Nico Springer, sich beide am Freitag durchsetzen konnten. Auch ja, im Fall von Nico jetzt 6:1 gegen Dirk van Duivenbode war ja auch vom Spielverlauf her sehr überraschend. Dass van Duivenbode da nichts anbieten konnte und Lukas Wenig einen wichtigen Sieg gegen Nils Sonneveld geholt, bekommt dann zwar am Samstag von James Wade auf die Mütze, aber auch hier ja, wichtiges Preisgeld eingesammelt. Man weiß ja noch nicht, wie die WM erweitert wird, aber vielleicht über eine WM-Qualifikation ist das dann vielleicht auch nochmal so ein Hintertürchen, irgendwo mitzumischen, aber auch wenn es um die Tourkarte doch schwierig wird. Ja, vielleicht so deine Zusammenfassung zu den beiden Springer, der gegen Chris Doby dann knapp mit 5:6 rausgeht. Ja, wo Doby dann am Ende doch den letzten Matchstart leider sicher verwandelt.
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass beide dieses Preisgeld geholt haben, dass beide diesen Sieg geholt haben. Bei Nico geht es ja dann schon auch irgendwie drum, vielleicht diese Quali für die European Championship auch zu schaffen. Und da helfen eben nur Siege und nicht nur Qualifikationen, auch wenn es gut wäre, wenn er dann noch ein paar schaffen würde, um überhaupt ins Preisgeld sammeln weiter zu kommen. Und es ist schon stark, wie sehr er diese so eine Off-Performance von einem Gegner wie Dirk van Duivenbode dann auch für sich einfach ausnutzt und das entsprechend einfach auch so ein B-Game vielleicht ausreicht und ja, 88, 76 ausgecheckt und sich da gar nicht so sehr Gedanken gemacht und dann aber auch gesundheitlich angeschlagen gewesen. Aber trotzdem nimmt er diesen Sieg mit und dann steht da aber halt, finde ich, schon auch eine unnötige 5-6 Niederlage gegen Doby, der ihn einerseits am Anfang reinlässt mit irgendwie 13 verpassten Doppeln in den ersten 5 Legs und dann hat Nico aber halt auch die Chance zum 5-1, die er nicht nutzt. Ein Leg später kann er das 5-2 machen, macht es halt nicht und Doby kommt dann zurück. Das sind aber oft Legs, wo er die sechste Aufnahme benötigen darf. Also auch Legs, wo man denkt, da kann Nico auch nochmal eins holen. Beide vergeben am Ende 2 Matchstarts und dann macht es Doby halt doch noch. Also vielleicht ein Spiel, wenn Doby das verliert. Passt das irgendwie auch zu dem Trend bei ihm aktuell, aber er windet sich da irgendwie raus und spielt dann im Achtelfinale befreit auf bei diesem Turnier. 110, glaube ich, von Doby dann. Nico wird das jetzt nicht groß kratzen, aber es kann auch ein Spiel sein, wo wir dann am Ende sagen, wenn er sich nicht für die European Championship qualifiziert, dass das es vielleicht gewesen wäre, wo es gefehlt hat an der Stelle.
Ja, gefehlt hat es vor
Und der
allem
Trend.
bei Dobys vorletztem Dart auf Doppel 4, der war fast im Triple und hat sich dann nochmal Zeit genommen und den dann ja mittig in die Doppel 2 zu versenken. War leider ganz, ganz stark auch gegen das Publikum, was mir jetzt in dem Moment gar nicht
Ja.
so negativ aufgefallen ist. Also es gab zum Glück nicht irgendwie diese Einzelpfiffe, die da so rausstechen. Trotzdem wurde das irgendwo ja in den sozialen Netzwerken hier und da hochgekocht, aber kein Thema für den heutigen Tag vielleicht. Die anderen Qualifier aus deutscher Sicht, ja, muss man sagen, Kevin Knopf, Joshua Hermann, Dragutin Horvat, über Moritz Baumann hatten wir schon gesprochen. Muss man auch leider festhalten, keiner gewinnt mehr als zwei Legs. War auch vielleicht das Niveau, was man von den Jungs erwarten konnte, aber es ist halt das Schwierige dieser Auslosung. Du kriegst einen gesetzten Tourspieler Pro-Tour-mäßig vor die Nase gesetzt und ja, dann wird es schwierig und das war, glaube ich, auch das Kennzeichen für die Herren. Ja, vielleicht Bratzo am ehesten noch gegen Luke Woodhouse, der durchaus Chancen hatte, wo es 2-2 steht. Und ich fragte Luke Woodhouse, der nicht gut reingekommen ist in die Partie, warum das dann am Ende mit 6-2 so klar ist. War sicherlich am ehesten noch eine
Ja.
Chance da, aber ja, das fiel mir zu den Deutschen an. Ich weiß nicht, was dir sonst noch so zu diesem
Ja,
Wochenende eingefallen
war
ist. Wessel Naiman haben wir irgendwie unterschlagen, fällt mir auf noch, mit seinem
das ist
Halbfinale
richtig.
Back-to-Back.
Das
Aber
ist schon
sonst.
auch erwähnenswert, definitiv. Übersteht unter den letzten 8 gegen Bunting halt auch 6 Matchstarts. Bevor er dann diese 109 auswirft, das war schon Klatsch, kann man sagen, und setzt da den positiven Trend für ihn fort, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, dieses Aus von Cullen am Freitag war auch wieder signifikant mit den vergebenen Matchstarts, die er dann halt nicht unterbringt. Ansonsten sind am Samstag ja dann auch 8 gesetzte rausgegangen. Das war Gary Anderson zum Beispiel gegen Naiman,
Ja,
wo, finde
gleich
ich,
sechs
der
an
Flying
diesem Nachmittag, ne?
Scotsman, ja genau, wo der Flying Scotsman schon auch einiges auf die Doppel liegen lässt und Naiman gewinnt das letzte Leg in 22 Darts. Ross Smith, bei dem manche gedacht haben, oh, vielleicht ist es sein Wochenende, direkt im ersten Match des Samstags lässt er Chancen liegen und scheidet entsprechend aus, auch relativ deutlich gegen Campbell. Rian van Veen, bei dem sich Dinge wiederholen, wie aus dem letzten Jahr auch, läuft da in Gurney rein, der 107 spielt und man denkt sich, krass, das ist ja fast wie Connor Scutt. Die Vibes irgendwie, wie stark die Gegner in letzter Zeit gegen ihn wieder unterwegs sind. Michael Smith, da haben wir schon ein bisschen angesprochen, der von Harrison da ordentlich Haue kriegt. Und ja, aktuell noch nicht mal fürs Matchplay qualifiziert wäre. Chizzy, finde ich, kann man auch nochmal erwähnen, der an Menzies scheitert und einen Matchstart letztlich halt vergibt. Und bei Cullen, das war die Geschichte mit Bradley Brooks. Ja, also das wären jetzt so Geschichten, die ich mir als relevant noch notiert habe.
Ja, aber ich weiß noch, Runde 2 habe ich mir noch ein Spiel ausgepickt. Clayton gegen Vatimena, irgendwie mit 1480ern in 10 Legs. Ausgerechnet im letzten Leck, dann hätten sie es wirklich das ganze Spiel durchgezogen, in jedem Leck eine 180 zu werfen. Das war auch ein
Ei.
total irres Spiel irgendwie. Und Johnny Clayton ist dann auch ein Mann für ein bisschen Schabernack. Der muss wohl bei Chris Dobie vor dem Spiel gegen Nico Springer einen anderen Flight, einen Liverpool-Flight ins Case geschmuggelt haben. Also auch da gibt es die Sticheleien und dann muss es ihm wohl auch erst auf der Bühne aufgefallen sein. Also hat geklappt, öffnet gegen Nico Springer sein Darts-Case und erblickt dann einen Pfeil des nicht beliebten Fußballteams aus seiner Sicht. Hat auch einen neuen Walk-on. Ich habe den Walk-on nicht gehört. Muss ich leider zugeben, zu meiner Schande.
Gar nicht. Das sind so Dinge, wo ich dann
Ich weiß ja, aber wir machen ja all das, was das Publikum interessiert hier in diesem Podcast. Ist ja klar. Aber vielleicht ja, interessiert es auch niemanden. Man weiß es nicht. Hat aber für mich auch noch nie die Walk-ons gehabt, die mich groß abgeholt haben.
also ich sage mal so, es gibt ja auch Leute, die jetzt irgendwie noch einen Heiratsantrag an diesem Wochenende herausgehoben haben. Also ich weiß ich nicht, ich bin halt irgendwie dem Sport verbunden und habe dann auch gelesen, ich meine, bei uns im Forum gab es ja auch unterschiedlichste Erfahrungsberichte von Leuten, die um 19:30 Uhr, Zitat, auf den Tisch gekotzt haben. Das steht dann halt in so einem Artikel nicht drin, ne?
Das ist auch überraschend, dass das nicht passiert. Aber dann bleiben wir beim Sportlichen. Machen wir diesen Tag in Leverkusen dann auch endlich zu, bevor noch mehr Leute auf die Tische kotzen. Aber es ist noch Dart aus aller Welt geboten. Machen wir das jetzt vielleicht fix noch zu hier für eine wieder mal sehr ausführliche Folge. Aber ja, es sind schöne Themen, die wir hier immer haben. DDV war noch am Wochenende die Aufstiegsrunde in die Bundesligen und im Pokal, der dann vom Karlsruher SC gewonnen wird. Also ein bisschen Rehabilitation für die zumindest knapp verpasste Meisterschaft, dass der Pokal nach Karlsruhe geht. Ja, zum Beispiel jetzt der kürzlich gekürte Bundesliga-Champion Darmstadt, genauso wie Berlin, gehen in einer Gruppenphase raus. Hat der andere liebe Kevin aus unserem Team wunderbar auf daten.de zusammengetragen. Also da durchaus der Hinweis. Und dann springen wir nochmal zur WDF herüber, weil dort wurde in der Schweiz gespielt, Swiss und Helvetia Open. Und das bringen wir deswegen vielleicht jetzt hier nochmal gut unter, weil es mit Michael Unterbuchner einen deutschen Sieger bei den Herren gegeben hat. Und nicht nur das, gewinnt 5:2 das Finale gegen Liam Mendel-Lawrence, 7 Jahre seit seinem letzten und einzigen WDF-Titel. Habe auch geschrieben, spielt ein 107er Schnitt im Viertelfinale, schlägt auch Jimmy van Srie, der hoch gehandelt wird. Und vor allem, es war ein komplett deutsches Halbfinale zusammen mit Paul Krone
Ja.
und Daniel Bauerdick. Also ja, tolle, tolle News aus der Schweiz.
Auf jeden Fall, ja. Und ansonsten guckte man immer noch mal so ein bisschen nach Nordamerika. Wir müssen da jetzt nicht die Sieger aufdröseln, aber es war halt so dieses, oh, John Part spielt mit. Oh, Achtelfinale und John Part ist noch dabei. Und ich habe dann immer nicht mehr weitergelesen, als John Part dann raus war, weil das für mich schon
Toronto.
eine Story gewesen wäre, ja, weil da ja, glaube ich, auch ein Goldturnier dabei war. Wenn du das gewinnst, dann qualifizierst du dich für Lakeside und das wäre schon eine geile Geschichte gewesen, wenn John Part das geschafft hätte. Aber war nicht so.
Gelungen ist das dann Leonard Gates, genau. Er gewinnt 6:5 gegen Jeff Smith, direkter Qualifier für die WDF-WM. Ist ja immer die Frage, wer sich da wann, wie, für welches Turnier WDF und PDC dann letztlich entscheiden muss. Es gab auch ein Doppel bestehend aus John Part und Larry Butler. Also legendärer geht's nicht. Die sind, glaube ich, auch im Doppelturnier dann zumindest unter die letzten 32 oder auch ins Achtelfinale gekommen. Riesenwochenende auch für Irina Armstrong, die da die deutsche Flagge in Kanada hochgehalten hat. Also irgendwie bei den Damen im Finale gewesen, dagegen Dieter Hedman unterlegen. Da finden wir auch übrigens im Halbfinale Tracy Feiertag wieder, die ich hier schon mal erwähnt habe. Gerne nochmal. Schöner Name einfach. Und Armstrong hat auch das Cricket-Turnier gewonnen, im Doppel im Halbfinale gestanden. Also da, glaube ich, sogar Matchstarts gehabt. Also ja, tolles Turnier dann doch sogar aus deutscher Sicht auch in Toronto und eben in der Schweiz. Ja, wie gesagt, das rein deutsche Halbfinale und dazu noch bei den Junioren Benjamin Dopfer, auch ein neuer Name, der den
Neuer Name,
Seriensieger,
ja.
ja, für mich zumindest, ne, also bei der WDF den Seriensieger Kenji Steinbach im Finale schlägt mit dem Schnitt von 98. Also ja, auch ein Schnitt, den man jetzt bei den Junioren, auch wenn das häufiger wird, noch nicht so häufig sieht. Florian Preis gewinnt dann noch das Turnier am Folgetag, die Helvetia Open. Also ja, da war aus deutscher Sicht wirklich wirklich alles dabei und ja, kann man deswegen hier mal noch mitnehmen. Und ich glaube, Daniel Bauerdick ist, glaube ich, auch einer derer, der aktuell auf gutem Wege für die WDF-WM sogar wären, weil der da viel, viel mitnimmt. Ja, letztes Thema noch so ein bisschen Australien. Das bringen wir hier einmal unter, weil sich da mit einer neuen Organisation der Australian Darts Association etwas ergeben hat, dass da 12 Events in diesem Jahr gespielt werden, die auch einen WM-Platz beinhalten. Jetzt fragt man sich, hä, Australien, PDC, da gibt es doch die DPA. Also es könnte sein, dass auf dem Weg schon ein weiterer WM-Platz geleakt wurde, weil die DPA gibt es wohl weiterhin. Die schickt auch ihren Order of Merit Winner in den Alexandra Palace. Also ich habe keine Ahnung, was wie diese beiden
Die ersten
Organisationen da unten.
32 Qualifier steht schon fest jetzt.
Ich
Der
finde es so
erste
geil,
der
weil
zusätzlichen.
wir müssen jetzt so in jeder Folge einen Qualifier aufdecken, weil sich irgendwo eine Organisation gründet. Also ist ja eigentlich eine Farce, ne, dass wir das.
Wollen wir noch eine gründen? Ist das irgendwie, können wir da noch irgendwas möglich machen, wo wir dann irgendwie den ersten Liechtensteiner in den Ellipelli schicken oder sowas?
Möglichkeiten sind da. Ja. Aber ist
Haben wir
schon.
letzte Woche schon. Oder was wolltest du sagen? Sorry.
Nee, ich wollte nur unterbringen, dass es schon erstaunlich ist, wie wir uns darüber freuen, dass wir auf investigative Wege den ersten von 32 zusätzlichen Plätzen herausfinden. Und am Ende kommt es doch anders, weil es doch gecancelt wird oder so. Aber ja, es ist ja erst Juni. Es ist ja erst Juni.
Ja. Wollen wir denn, wurde denn letzte Woche über Peter Manley geredet? Und wenn nicht, wollen wir das tun oder wollen wir ihn mit Nichtbeachtung
Ich habe
bestrafen?
gesagt, dass dieses Thema hochkocht. Ich glaube ja auch im Podcast Game On hat Florian Hempel so ein bisschen zu erkennen gegeben, dass er keine Ahnung hat, was die da überhaupt machen. Ja,
Schade.
kann man kurz,
Also,
also ich glaube, das ist ein Thema für irgendwann größer auch nochmal, weil ja,
ja.
man überhaupt mal aufdröseln muss, die kriegen halt 2% vom Preisgeld automatisch ab und ja, es gibt dann Mails mit, hier sind Hotels, die irgendwie mit Kooperation mit uns angeboten werden und wir machen was für Mental Health und wir machen was für
Ja.
Finanzen, aber ich weiß gar nicht, wie das die Tourspieler so wirklich lebhaft mitbekommen und jetzt zuletzt auch die Frage um ja, Entwicklung, wie die WM-Plätze eben, um das Ranking, was verzerrt wird. Glenn Durrant war jetzt, glaube ich, auch am Wochenende im Interview, der dann ein neues
Ja.
Ranking-System auf den Weg bringen will, möglicherweise. Also ich glaube, das Thema kocht sowieso jetzt nochmal ein bisschen hoch, aber ja, es ist trotzdem, ja, ziemliche Frechheit, wenn einer derer, die da ganz vorne bei der Vertretung der Spieler sein sollen, sagt, ja, die Spieler sollen sich mal nicht so beschweren. Ne? Also ist für mich nicht
Jemand,
der Sinn einer
ja.
Spielergewerkschaft.
Nein, auf keinen Fall. Und das ist schon echt andererseits, sagen wir mal so, ist natürlich auch witzig, dass so jemand sich da hinsetzen kann, ein Interview gibt, das dann einfach veröffentlicht wird und da keiner mehr drauf schaut und vielleicht guckt, ob das, was er da gesagt hat, nicht irgendwie ein Bumerang ist. Also mich würde natürlich auch interessieren, wie viele der PDPA-Mitglieder, weil das sind ja theoretisch ungefähr 1000, weil ja jeder, der Q-School gespielt hat, das dann auch ist, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viele tatsächlich bei so einer Wahl mitmachen oder wie viele das halt einfach nicht wissen, das nicht interessiert, aber da kann man nur noch mal den Appell aller, die Q-School gespielt haben, geben. Guckt euch das mal an und wenn da wieder eine Wahl ist, dann sorgt mal dafür, dass Peter Manley nicht mehr da ganz vorne dabei ist. Also wirklich.
Ja, es ist aber wirklich so ein Phänomen, auch allgemein, glaube ich, dass ja dieses ja, Gesamtkonstrukt wie PDC, PDPA, auch die DRA als vermeintlich neutraler Regelverband, wie die so verwoben sind oder dass ja auch die ehemaligen Spieler bei der PDPA dann oben stehen, die aber, ja, ich weiß nicht, ob Temple auch so gesagt hat, so nach dem Motto, jetzt hat man für ihn nach der Karriere halt noch einen Job gefunden. Das
Ja.
ist ja auch immerhin eine knappe Million fast, die in diese Richtung geht und dann der ein oder andere Chairman da mit Sicherheit auch eine Entschädigung für seine Tätigkeit bekommt. Aber ja, bin ich auch nicht tief genug drin, ist
Merwin,
wahrscheinlich mal
bräuchte
ein
man mal
Thema
was für
für eine
Merwin King?
Analyse.
Da. Wieso
Das ist eine gute
ist
Idee. Einmal Mervyn King retten. Seid ihr bei der PDPA alle dabei, dann wählt ihn zu eurem Chairman. Wäre doch eine
Ja, absolut.
Kampagne.
Ja.
Ja.
Ja. Aber wir reden hier, wir haben heute schon so den Labertag, habe ich so festgestellt.
Ist so,
Egal.
deswegen, wir nehmen die Abfahrt raus. Am Wochenende ist Nordic Darts Masters. Wir nehmen die Auslosung jetzt nicht in allen Einzelheiten vor,
Nein.
aber ja, es sind die Top-Spieler aus der Nordic and Baltic Region, die da in Kopenhagen anstatt gehen werden. Ja, im Juli folgt dann noch das Poland Darts Masters. Da gab es jetzt auch das Line-up für ohne große Überraschungen aus meiner Sicht. Und ja, das nehmen wir dann am Wochenende mit. In Shortleg nehmen wir das nicht so ganz mit, weil es ist jetzt kein Turnier mit der ganz großen Bedeutung. Es wird noch Asian Tour, CDC, Women's Series gespielt. Also die ganzen Secondary Tours werden auch bespielt an diesem Wochenende. Wir richten dann aber schon alle Augen auf den World Cup of Darts. Und jetzt haben wir das ja am Anfang gesagt mit Shortleg, X, Checkout und wie soll das überhaupt funktionieren? Also es wird eine gemeinsame Folge geben mit dem Checkout-Podcast und die wird dann zwei Teile beinhalten. Also Teil 1 exklusiv bei daten.de und Shortleg, Teil 2 exklusiv bei Checkout und da müssen wir mal gucken, wann die Auslosung da ist, aber soll dann möglichst an diesem Wochenende schon für euch was auf die Ohren geben, je nachdem, wann da die Informationen rauskommen. Kevin, du wirst dabei sein und bin sehr gespannt, wie ihr es hinkriegt, wenn jemand sagt, wie siehst du das, Kevin? Wer dann von euch beiden antworten möchte. Ja, aber das ist
Ja,
fürs Wochenende der Plan.
genau. Es wird interessant. Also ich glaube, das Sitzkissen für die Überlänge ist auf jeden Fall dabei.
So sieht das aus. In dem Sinne, freut euch da drauf, mal nicht live, aber dafür ganz besonders spezial für den World Cup of Darts, auf den wir uns sehr freuen. Und damit machen wir für hier heute Schluss, den Deckel drauf. Kevin, vielen Dank dir. Es war viel zu bereden, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Bis bald.
In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Tschüss.